Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Wunderschönen guten Abend, es ist Montag, es ist Zeit für die Glanzparade, es ist Zeit für Lammlunge. Das ist ein Stück Lammlunge. Pebbles ist natürlich auch wieder am Start.
Hallo.
Und wie komme ich jetzt von Lammlunge zu Thomas Wagner? Ich weiß es nicht. Er hat eine Pferdelunge auf dem Fußballplatz gehabt. Thomas, grüß dich.
Hallo, schönen guten Abend.
Timo hat uns schmählich im Stich gelassen, ist unterwegs.
Wahnsinn. Aber wir dürfen, glaube ich, sogar sagen, warum, ne?
Ich weiß es gar nicht.
Doch, doch. Ich glaube, er hat gesagt, es ist okay. Es ist definitiv, höre ich gerade.
Okay, er hat geheiratet.
Er hat geheiratet.
Heimlich, still und leise, kann man glauben.
Einer der begehrtesten Junggesellen der Medienbranche ist damit vom Markt.
Ja, also ich weiß nicht, darf er jetzt noch weiterhin Werbung für Gesichtskosmetik machen? Der hat noch so ein schönes Hautbild. Ich weiß es nicht.
Natürlich darf er das.
Auch an dieser Stelle ganz öffentlich nochmal recht herzliche Gratulation an euch drei. Macht was draus, aber da bin ich ganz guter Dinge und jetzt lasst das euch gut gehen. Deshalb seht ihr das jetzt wahrscheinlich auch gar nicht, weil er irgendwo am Strand rumliegt.
Komm ich doch für Sie, ne?
Habe ich noch irgendwas? Ja, liebe Grüße gehen auch raus an Wolf Fuß, der ist mit seinem Hallenfußball unterwegs.
Genau, heute Abend in Hamburg, ne?
The Pack, gegen wen spielen die? Weißt du das auswendig?
Weiß ich nicht, aber ich habe gehört, sie haben das erste Spiel gegen einen der Top-Favoriten verloren, waren aber trotzdem die bessere Mannschaft. Also dieses Jahr, glaube ich, kann nichts als der Titel das Ziel sein, habe ich gehört.
Na gut, vor dem kann man sich immer fehlen.
Ja.
Gehen wir rein in die Sendung.
Klar.
Die Bayern, das machen wir jetzt ganz schnell. Ich verrate mal wieder, was wir so vor der Sendung plaudern. Ich habe gesagt, es ist schon stark, was die Bayern machen. Was hast du geantwortet?
Ich hab gesagt, bevor hier einer was anderes sagt, ich habe auch gesagt, es imponiert mir, weil sie mit einer wahnsinnigen Spielfreude spielen. Sie spielen ein wirklich so aggressives Pressing, dass du denkst, die wollen einem Konkurrenten was zeigen. Das nach einer Club-WM, wo wir alle gesagt haben, wie funktioniert das überhaupt? Aber irgendwie haben sie das gut genutzt, so als erweiterte Vorbereitung. Ich habe nur gesagt, wenn du diese Spieler hast, die wahnsinnig vor Spielfreude strotzen, darf man trotzdem die Kennzahlen nicht vergessen. Die Bayern bei einem Umsatz von 1 Milliarde, die deutsche Nummer 2 hat 480 Millionen. Wenn man das Geld jetzt so schlau einsetzt wie sie im Moment, dann kann es nicht verwundern, dass die Bayern eigentlich in der eigenen Liga spielen. Das habe ich gesagt.
Aber wir können so langsam auch sagen, dass Luis Diaz offensichtlich eine gute Neuverpflichtung ist. Auch da muss man meiner Meinung nach noch abwarten, wenn die ganz großen Spiele kommen. Da reden wir dann jetzt, wie sagen die Leute immer, im März und April. Da gilt es dann in der Champions League. Da müssen wir gucken. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ich meine, du hättest das zuletzt auch mit Wolf hier schon besprochen. Also spätestens nach dem Ding jetzt in Frankfurt, sage ich, wie soll ein Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft entstehen? Die Frage muss man sich dann
schon stellen. Wir haben ja alle so ein bisschen dahin gefiebert. Oh, die Eintracht, Mensch, die machen so eine tolle Entwicklung, die machen eine tolle Arbeit, die kriegen immer wieder Geld. Da muss man aber auch aus Eintracht-Sicht mal sagen, ich glaube, Dino Toppmöller wird gerne auch irgendwann mal sagen, also einen von den Jungs würde ich jetzt gerne mal behalten, um auch realistisch um Pokale und Meisterschaften mitzuspielen. Wir haben alle gehofft, dass mit Frankfurt so ein Herausforderer heranwächst. Ich glaube, dass Leipzig und Dortmund punktuell mal mithalten können, aber ich befürchte, am Ende werden es wieder irgendwas zwischen 10 und 15 Punkten Vorsprung sein. Also das war schon leider echt, das war schon erschreckend souverän in Frankfurt.
Ja, unsere Kritiker werden jetzt sagen, wartet mal ab. Direkt nach der Länderspielpause kommt es ja zum, ich mag das nicht, wenn man da von Klassiko oder so spricht, aber zum großen Duell der Bayern gegen Borussia Dortmund. Dann geht mir immer so durch den Kopf, wenn man mal schaut, wir reden gleich noch über Dortmund gegen Leipzig, aber wie gut Leipzig jetzt dasteht, ich habe die Saisoneröffnung übertragen, Bayern gegen Leipzig, dieses 6:0 für die Bayern. Mir fehlt tatsächlich die Fantasie. Ich habe damit nicht gesagt, die Dortmunder kriegen ja auch 5 Stück, aber mir fehlt wirklich die Fantasie, und du hast das Wichtigste schon gesagt, auf Strecke, auf eine Saison gesehen. Was glaubst du, wie viele Spiele die Bayern nicht gewinnen von 34?
Wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass in den 80er, 90er Jahren Uli Hoeneß gesagt hat, wir müssen in 10 Jahren 5-mal deutscher Meister werden und in dieser Dekade ein Europapokalfinale erreichen. Mhm. So war das früher, und deshalb durften sich Jupp Heynckes und Hitzfeld und Lattek und all diese großen Trainer natürlich auch mit der deutschen Meisterschaft schon feiern lassen, wie die Bayern auch früher Meisterschaften gefeiert haben, ne? Und das ist die Krux für Kompanie, der meiner Meinung nach einen total unaufgeregten, total angenehmen Auftritt hat. Ich glaube, er hat auch die Kabine im Griff, lässt jetzt auch mehr junge Spieler spielen, als das im letzten Jahr der Fall war. Aber die deutsche Meisterschaft ist nicht mehr die Währung, das ist nur noch das Minimalziel, dass du nicht von einer katastrophalen Saison sprichst. Mhm. Ne? Und deshalb verdichtet sich für die Bayern alles auf diese Monate März bis Mai. Da müssen sie unter den letzten 4 in Europa sein, dann ist es eine gute Saison und ansonsten nicht. Und das macht auch eine Bewertung schwieriger. Und deshalb finden vielleicht Luis Diaz, du hast es gerade gesagt, der muss dann funktionieren. Und vielleicht gehen mit Ausnahme von Harry Kane nicht mehr die absoluten Superstars in die Bundesliga, weil sie sagen, ja, auf Dauer, das ist so ein Titel mit den Bayern. Für ihn war es jetzt wichtig, mal einen zu holen. Ne? Aber ich finde, das macht die Liga in der Spitze unattraktiv.
Kein Vorwurf an die Bayern ist das Ganze, aber es ist schon so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, ich finde das dann langweilig einfach, ne? Ja. Weil wir haben einen Kampf um die Champions-League-Plätze, wir haben einen Kampf um Europa, wir haben immer einen sehr oder meist einen sehr dramatischen Kampf um den Klassenerhalt. Ja. Aber für ganz oben fehlt mir wirklich, hör jetzt mal auf.
Ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Bayern-Fans, die dann jeden Samstag dieses Ergebnis feiern und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich mag mich jetzt gar nicht in einen Bayern-Fan reinversetzen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch dasselbe Kribbeln auslöst wie früher. Mhm. Ne? Und heutzutage ist das ja gar nicht mehr möglich, die Bayern irgendwie wegzukriegen. Manche sagen, ja, Manchester United ist auch mal von oben vertrieben worden. Da ist aber auch die Geldverteilung eine andere. Die haben einfach 4-5 Jahre schlechte Personalentscheidungen getroffen. Jetzt ist City da, jetzt ist Liverpool da, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Da kannst du dir das nicht erlauben.
Newcastle.
Ja, wie schlecht müssten denn die Bayern über Jahre einkaufen, dass die so einen Absturz? Das ist ja nicht mehr vorstellbar. Mhm. Die Weichen sind damals gestellt worden, auch unter anderem am Anfang des Jahrtausends. Ich habe das mit den Kirchmillionen schon oft gesagt. Das kriegst du nicht mehr eingefangen. Und jetzt, warum sollten die Bayern jetzt auch auf das Geld verzichten, was sie bei der WM kriegen, was sie bei der Champions League kriegen? Ist doch ihr Gutes. Jetzt kann ich verstehen, dass sie es holen. Aber jetzt kannst du es nie mehr aufholen.
Wie gehst du damit um, dass es immer wieder Leute gibt, die schreiben und sagen, der Wagner ist ein Bayern-Hasser?
Ich mag sie nicht besonders, das muss ich hier auch nicht vorheucheln. Aber der Unterschied ist ja, dass ich schon anerkennen kann, was diese Mannschaft spielt. Und für mich sind sie wieder ein Kandidat für die Top 4 in Europa. Die Meisterschaft gewinnen sie eh. Und was ein Spieler wie Harry Kane oder auch ein Kimmich, den ich schon mal ab und zu für seine Spielweise kritisiert habe, da hörst du ja nie einen Meckern. Die spielen alle 3 Tage auf dem Niveau. Das imponiert mir schon. Und auch dieser Siegeshunger, das kann ich auch sagen.
Ja, ich muss sagen, also erstmal kann ich dir sagen, wenn du ein Bayern-Spiel kommentieren würdest, ja, was sie 5-0 gewinnen, dann würden die gegnerischen Fans alle sagen, du wärst ein Bayern-Fan. Das ist immer ganz schwierig mit den Befindlichkeiten von Fußballfans. Aber völlig normal, wenn man zu seiner Mannschaft hält, dann ist alles andere immer schlecht. Ich finde das immer ganz amüsant, weil ich weiß, wie sehr du in solche Themen reinsteigst, wie du dich damit auseinandersetzt. Und ich finde das mal eine ganz frische Sichtweise, dass du mal ein paar kritische Worte von dir.
Ja, aber eins muss ich aber auch sagen. Ich war gestern bei den Kollegen im Doppelpass. Da wurde ich gefragt.
Da komme ich gleich noch drauf. Ja, da will ich dir noch ein bisschen was um die Ohren
ja,
hauen.
Ja, kannst du ja gerne. Aber da wurde ja nach dieser Handspielszene auch gefragt von Doan. Und natürlich ist das ein Handspiel, dass du, wenn du es siehst, und der VAR hat es gesehen, dass du es abpfeifst, ne? Ich habe nur gesagt, wie wir aufgewachsen sind in den 80er oder 90ern, war immer das einzige Kriterium ist, dass ein absichtliches Handspiel. Hier kannst du aber argumentieren, der Leimer hat ja sonst den Ball auch, ne? Aber dann schreibt mir doch trotzdem nachher irgend so ein Bayern-Fan, was mir denn einfallen würde, dieses Handspiel da nicht. Und ich habe wirklich gesagt, das ist ein klares Handspiel und das muss abgepfiffen werden. Also mittlerweile kann ich über die Bayern auch sagen, was ich will. Es gibt immer Bayern-Fans, die sagen, der mag uns nicht. Kann ich aber auch mitleben.
Ich mag es auch ein bisschen, wenn sie über dich schimpfen.
Genau, aber es war ein Handspiel.
Ja, pass auf. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass der ehemalige Schiedsrichter Gräfe gesagt hätte, es kann kein Handspiel. Das ja. hätte zählen müssen.
Ich glaube, er hat so etwa gesagt, das ist ja der Drittletzte, der am Ball ist, bevor das Tor fällt. Es ist keine unnatürliche Handbewegung, weil er rutscht ja sogar so ein bisschen weg. Ne? Aber du musst ja trotzdem gucken, wo wäre denn der Ball hingesprungen, wenn er ihn nicht mit der Hand hat. Und deshalb kann ich das schon auch, also von der Regel ist es ja sowieso gedeckt. Und so schön das Tor war, das kann ich schon verstehen, dass das...
Sei vorsichtig mit der Aussage, von der Regel ist es sowieso gedeckt. Ich bin an einem Punkt, sage ich dir ganz ehrlich, gerade beim Handspiel, ja. wann es wo wie entschieden ja. wird, bin ich raus. Weil exakt identische Situationen einen unterschiedlichen Ausgang ja. immer wieder haben. Ich komme da nicht mehr mit.
Ich sage einfach, vereinfacht es, die einzige Komponente muss sein, ist das ein absichtliches Handspiel, ja oder nein?
Dann kommen die Leute wieder und sagen, wer will beurteilen, ob es absichtlich ist.
Ja, gut, aber dann musst du selbst gekickt haben und musst so das Gefühl ja. haben, wie das sein könnte. Ja,
und du warst brillant. In der Defensive als Kicker, brillant. Du warst Pferdelunge.
Das war vierte Liga, ich war ein schlimmer deutscher Treter und bin aber mit dir deutscher Medienmeister geworden. Das wollen wir nicht vergessen. Ne?
So, ich konnte auch nur schießen und rennen, aber das
rennen
war's.
Konntest du. Ja. Und wir haben meinen Positano, fast die Italiener geschlagen, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, 1-1. Großer Gewinner am Ende, dann auch wieder die Bayern, aber da haben wir schon geklärt, dass wir glauben, dass die eh marschieren. Was sagt uns das jetzt über Borussia Dortmund?
Ich finde, das ist für Borussia Dortmund ein gutes Unentschieden. Mhm. Du bist am Ende einer englischen Woche. Leipzig hat diese Belastung nicht. Leipzig hat eine junge Mannschaft. Du liegst 0-1 zurück. In der vergangenen Vorrunden wurden solche Spiele ganz oft verloren. Deshalb mussten sie immer den Kraftakt machen. Ich finde, die Mannschaft wirkt sehr stabil. Mhm. Sie wirkt sehr homogen. Sie verteidigt gut. Und sie hat auch nach vorne, also ich finde, Adeyemi, Bayer, die beide am Wochenende nicht so gut gespielt haben. Bayer leitet dennoch das Tor ein. Mhm. Ich finde, sie haben eine andere Attitüde, auch ein Brand, ne? Und zum Vergleich, wenn ich gucken würde, welcher Dortmund-Spieler hätte eine Chance auf einen Stammplatz in München, würde ich sagen, wahrscheinlich maximal Gyasi, vielleicht noch Schlotterbeck.
Aber Gyasi auch nur, wenn die Bayern damit zwei Spitzen spielen.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Oder wenn Kane auf die 10 geht. Mhm. Aber ich finde, sie sind auf dem Weg, wieder sich diesen Status zurückzuerkämpfen, der in den letzten Jahren von Leipzig, aber vor allen Dingen von Leverkusen noch so ein bisschen attackiert wurde.
Ja, ich finde auch, dass es ein Punktgewinn für Borussia Dortmund war, weil es schon Phasen in dem Spiel gab, wo Leipzig plötzlich wirklich auch richtig gute Gelegenheiten hatte. Ja. Ich finde, die haben auch nicht mehr viel mit dem zu tun, was ich am ersten Spieltag, ich habe gerade gesagt, dass ich die da in München gehabt habe. Ole Werner scheint da so langsam aber sicher Zugriff zu kriegen, ne?
Ich finde ja eh, dass Ole Werner auch bei Werder Bremen, bei Holstein Kiel einen hervorragenden Job gemacht hat. Er hat so was Unaufgeregtes, ne? Und die Mannschaft ist ja wirklich eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft, die wir immer mal so als Bayern-Herausforderer gesehen haben. Nö, gute Handschrift, das wird meiner Meinung nach, und auch das ist keine mutige Aussage, aber das wird eine relativ sorgenfreie Saison Richtung Champions League, glaube ich.
Ja, bin ich dabei. Lass uns nochmal zu Borussia Dortmund kommen. Ich interview dich fast so ein bisschen. Das ist eine ganz schöne Rolle hier für mich.
Gefällt dir, ne?
Ja, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, Kovac hat nach dem Spiel gesagt, es gibt nun mal so Spiele, wenn du sie nicht gewinnen kannst, dann solltest du zusehen, dass du sie einfach nicht verlierst.
Jürgen Klopp, glaube ich, Zitat.
Genau. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Attitüde, die könnte sie vor dem bewahren, was wir seit Jahren beklagen. Diese vier Jahreszeiten von Borussia Dortmund, die immer wiederkehren. Mhm. Und ich hätte jetzt schon gedacht, wenn es wirklich wieder droht, dann würden jetzt so Dinger wie das gegen Leipzig vielleicht verloren gehen. Sie scheinen ja wirklich stabiler zu sein.
Genau. Ne? Und was ich bei Kovac richtig gut finde und bemerkenswert, er ist ja damals in 6 Spielen mit 4 Niederlagen gestartet. In einer Situation, wo du dachtest, um Gottes Willen, der erlebt ja noch nicht mal das Ende der Saison. Und der hat ganz klar gesehen, dass dieser Kader ein brutales körperliches Defizit hatte. Die Mannschaft wurde im Spielbetrieb fit gemacht. Und er ist jemand, der für defensive Abläufe steht. Wir haben uns alle gefragt, kann der mit dieser Ansammlung von Hochbegabten auch noch was vorne was machen? Aber ich finde, er hat's klug gemacht. Mhm. Bau dir hinten ein stabiles Fundament und die Spieler nach vorne, die können eh mit ihrer Kreativität was machen. Ich finde, Kovac war ein bisschen underrated, als er jetzt so in Monaco und in Wolfsburg war. Ich finde, das passt einfach richtig und dabei ist er auch einfach ein richtig feiner Kerl, Niko Kovac, darf man auch mal sagen. Der passt doch ins Ruhrgebiet.
Ja, das hätten jetzt nicht viele direkt unterschrieben, weil sie eher immer gesagt hätten, ja, das ist vielleicht eher so ein Trockenkeks, ne, ist nicht so einer, der jetzt im ersten Schritt, wenn man ihn nicht so kennt, direkt über die Emotionen kommt, sondern wirkt ja immer eher etwas kontrollierter, etwas stoffeliger, will ich mal sagen. Aber du sagst trotzdem, passt der ins Ruhrgebiet. Weil, warum? Ja. Weil Arbeitermentalität?
Ja, oder? Das ja. Und man sagt ja bei uns in Nordrhein-Westfalen, was der Rheinländer verspricht, das räumt der Westfale weg. Ne?
Also, ja, das war bei uns früher auch immer. Wenn wir rausgegangen sind, du hast viel erzählt und ich habe abgeräumt. Ne?
Ja, ja, siehst du mal. Genau so war. Was du immer sonst erzählst. Genau so war es.
Ich habe gleich, hab gleich noch zum Ende der Sendung, ja, vielleicht schon mal als Cliffhanger. Es geht um die nähere Zukunftsgestaltung von Thomas Wagner.
Ja, ja, ja.
Ab morgen, da müssen wir noch drüber sprechen. Aber wir bleiben zunächst bei Borussia Dortmund und Nico Kovac.
Genau. Nee, also so ist es ja wirklich, finde ich, dass Ehrlichkeit da auch einfach zählt. Und er ist zwar so ein cooler Typ, auch wenn er mit seinen Klamotten da steht, aber bei dem gilt auch, was er sagt. Bei dem gilt ein Handschlag. Ich glaube, die Leute merken das.
Mhm. Ja, ich hätte das, wie gesagt, ich bin ja ein Ruhrpott-Junge. Ich hätte das am Anfang nicht zwingend vermutet, aber bin jetzt bei dir. Das wirkt übrigens, weil es im Moment auch erfolgreich ist, das macht so eine Wirkung dann auch immer stärker, ne? Das ist auch mal ganz klar. Aber es wirkt im Moment so, dass sie wirken auch alle recht happy. Ne? Also ich meine, gut, ein Pascal Groß kann jetzt nicht besonders happy, ist so der Verlierer der ganzen Geschichte. Ja,
das,
ne,
kann man schon sagen. War auch jemand, der mir in England immer wahnsinnig gut gefallen hat, weil kann viele Positionen spielen, war in Dortmund letztes Jahr auch relativ wichtig, auch war dann auch Nationalspieler. Im Moment ist er so ein bisschen raus und er wird natürlich, das ist jetzt bitter, das zu sagen, er wird ja auch nicht jünger und so diese Sachen, Antrittsschnelligkeit zum Beispiel, war jetzt noch nie sein Typ, seine Stärke, und man muss sagen, Sabitzer kommt wieder in die Spur und Metscher, der hat lange verletzt war, ist, glaube ich, für Kovac ein ganz wichtiger Baustein.
Ja, Metscher, glaube ich, tatsächlich, haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Weiß nicht, war ich das mit dem Wolf, würde ich mich auch festlegen, dass der im Kader der Fußballnationalmannschaft steht bei der WM.
Wenn er verletzungsfrei bleibt, bin ich auf jeden Fall dabei.
Also da ist auch offensiv gefährlich. Gefällt mir super, super gut. Eintracht Frankfurt möchte ich noch thematisieren, Thomas. Wo geht da die Reise hin? Ich habe so gar keine Idee, weil wenn man jetzt die vergangene Woche nimmt, da war schon eine ordentliche Reibe bei Atletico. Und das ist übrigens, Atletico Madrid ist jetzt nicht, dass die gerade wieder ganz oben in Spanien direkt im Nacken von Real und Barcelona sind. Die sind, glaube ich, Fünfter oder Sechster im Moment.
Haben allerdings, das gehört auch zu weit, am letzten Wochenende einfach mal Real mit 5 zu aus dem Stadion
gebracht. Ja, Blasen, ja, ne? Aber haben
die
jetzt
einen ganz schlechten Saisonstart.
Aber haben jetzt wieder was liegen lassen, glaube ich, am vergangenen Wochenende. Ja, ja.
Aber wenn sie in den ersten 3 Spielen nicht so scheiße gespielt hätten, wären sie auch oben dabei. Also das ist schon, würde ich sagen, europäischer Hochadel. Das haben sie leider in dem Spiel auch gezeigt. Ne? Ja. Wenn so ein Alvarez mal losgeht und ein Griezmann dann wieder da ist und Koke, der immer noch läuft, ich glaube seit 60 Jahren.
Seit wie vielen Jahren spielt der bei Atletico? 12, 13 Jahre bestimmt?
Wie das, oder? Vor allen Dingen mit diesem körperlichen, intensiven Spiel, wie die das hinkriegen unter Simeone, das imponiert mir schon. Ja, Eintracht Frankfurt. 4 in Gladbach, 5 in Madrid, 3 gegen die Bayern. Es ist im Moment hinten, vielleicht ist Kawasanic auch noch nicht so nach der Verletzung. Robin Koch spielt im Moment nicht diese Rolle, die man ihm zugedenkt und die er teilweise letztes Jahr gespielt hat. Theat liegt daneben. Collins vom Nationalspieler und ganz raus. Das musst du als junger Spieler auch mal verkraften.
Aber da habe ich Topmöller gehört, der hat gesagt, der braucht jetzt einfach mal eine Pause, war alles ein bisschen viel, der hat nicht wirklich mal durchschnaufen können. Ihr werdet alle noch den richtigen Collins sehen, das hat er gesagt.
Das ist ein Riesentalent, aber du hast jetzt zu viele Spieler, finde ich, die im Moment gerade nicht ihre Form so abrufen, konstant. Auch zum Beispiel im Mittelfeld ein Larsen, Riesenkicker. Aber von dem kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass der das über 2 Jahre durchbringt. Und vorne Burkhardt macht es ja eigentlich ganz gut. Aber du hast im Moment vielleicht auch nicht diese Genialität eines Mamouche, eines Ekitike. Und wenn Usun, der hat sie, wenn der dann auch mal in einem Spiel daneben liegt, dann ist die Eintracht wahrscheinlich eine Mittelklasse-Plus-Mannschaft, die am Ende meiner Meinung nach wieder Europa einzieht. Aber ich meine, du hast ja früher auch auf hohem Niveau Basketball gespielt. Englische Wochen und so, das macht ja auch was mit dem Kopf, ne?
Ja, hundertprozentig. Und du hast ja schon so angedeutet, du hast ja auch gesagt, vielleicht will der Topmöller auch irgendwann doch mal den einen oder anderen Leistungsträger dann behalten. Irgendwann ist dann auch mal Schluss, selbst bei Magier Krösche. Es wird nicht immer weitergehen und das kann dich dann eine Qualifikation für die Champions League eben auch kosten. Ja. Und das wollte ich dich noch fragen. Glaubst du, da ist ja schon dieses Mega-Preisschild wieder dran, ab 90 Millionen oder so bei Usun. Glaubst du, dass das vielleicht dann so einer ist, wo sie mal sagen, nee, komm, aber da machen wir jetzt, den halten wir mal. Aber wenn schon ein Preisschild vergeben wird, wäre man ja auch da wieder bereit. Ne?
Das ist ja auch immer die Frage, wie gehst du weg? Ne? Kolo Muani, der hat sich damals weggestreikt. Etikete und Mamouche haben gesagt, sie würden gerne, aber sie würden auch weitermachen. Ich schätze Usun eigentlich auch so eines dann ungeduldiger Spieler, aber dass der schon auch dann seine Leistung weiterbringen würde. ich finde, die Aufgabe als Eintracht Frankfurt Trainer ist ja einer der spannendsten Vereine überhaupt im Land, finde ich im Moment noch nicht so einfach, weil hier bricht eigentlich immer wieder ein Baustein raus, der wichtigste, wo du denkst, da könnte ich nächstes Jahr auch mal was entwickeln. Und am Ende des Tages, da würde ich jetzt sogar für Geld bezahlen, ist ein Fußballverein ja keine Bank, sondern du möchtest ja auch gerne den Briefbogen irgendwann wieder ändern. Und sie stehen für so viel fantastisches Spektakel im Waldstadion. Aber ich würde Markus Krösche gönnen, dass er dieses Jahr nicht über 100 Millionen bei Usun nachdenken muss.
Ja, wenn so ein Angebot käme, glaube ich, würden sie reagieren. Wir schalten mal kurz in die Regie.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Denn da ist ja Fabian Schäfer. Ich weiß, dass sein Papa Stammzuschauer dieser Sendung ist. Dreh dich mal hier ein, Fabian, im Vordergrund.
Dahinter, ja, Fabi, guck mal, wie locker der da sitzt, ne? Dann daneben unser Regisseur.
Ja. Fabi, sprich mich mal an. Ich habe das Gefühl, ich höre dich nicht. Sprich mich mal an. Da siehst du, ich höre dich nicht. Das ist ja interessant. Da ist hier irgendwas. Also nur, dass du Bescheid weißt. Mach mal Daumen hoch, wenn ich so um 19.30 Uhr in die Werbung gebe. Ist das dann in Ordnung? Okay, also ich sag's dir jetzt an dieser Stelle. Ich habe das gerade schon vermutet, weil ich dich im Hintergrund mal irgendwo habe reden hören.
Fabi, sonst frisst du mir einfach aufs Ohr, dann übernehme ich das ganz kurz. Und schöne Grüße auch an den Coolsten in der Runde. Ne? Also wir haben ja drei Leute im Bild. Ne? So lässig musst du hinten mal vor den ganzen Maschinen sitzen. Ne?
Ja, gut. Weiß nicht, kaut er Kaugummi oder futtert er schon wieder irgendwelche Süßzeug?
Studentenfutter wahrscheinlich. Da wird gearbeitet im Maschinenraum.
Selbst bei dir auch soweit? Regietechnisch alles in Ordnung? Gut.
Top.
Wenn wir die nicht hätten, ne? Ja, dann nehmen wir andere.
Da wären wir gar nichts.
Ich hab mir schon, also du hörst ihn, aber wenn Fabian was sagt, du hörst ihn?
Ich würde dann kurz vor der Pause übernehmen einfach.
Ja, weil wenn er mir sagt, 19:30 ist okay.
Oder ich mache einfach so, ne?
Ja. Ja. Das ist ja eine, so habe ich dich auch oft abends in der Kneipe schon erlebt. Wenn ich gefragt habe, wie läuft's? So. Ach Gott, wir schweifen ab. Wagner gegen Wagner.
Ja?
Wagner gegen Wagner, was könnte ich meinen?
Ja, das, was ich auch letzte Woche hier schon in der Glanzparade gesagt habe, was ich gestern noch mal im Doppelpass gesagt habe. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich finde die Außendarstellung von Sandro Wagner im Moment, das gefällt mir gar nicht. Und ich weiß auch nicht, ob er sich da gut beraten fühlt. Stichwort hier. Was sollte das?
Kann ich dir, habe ich so ein bisschen eine andere Meinung.
Ist doch schön.
Das kann man sich schenken, aber gerade jemand wie du müsste das extrem gut verstehen. Wenn man meinetwegen auch durchaus durch Eigenverschulden nur aufs Maul bekommt über Wochen, dann ist das für mich eine menschliche Reaktion, so das Geplapper. Ich will das auch gar nicht so interpretieren, dass er jetzt sagt, jetzt habe ich euch das gezeigt, sondern der war einfach, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der mir aufgefallen ist bei Sandro Wagner. In all dem, was er rund um dieses Spiel am Wochenende geäußert hat und wie er es geäußert hat. Hast du dem mal genau ins Gesicht geguckt? Ich bilde mir ein, obwohl er ein Typ ist, der extrovertiert ist, obwohl er durchaus eine große Klappe hat. Wir reden gleich noch darüber, was er Augsburg bisher gegeben hat. Da, klar, aber ich habe dem angespürt und angemerkt, da ist schon ein Denkprozess in Gang gekommen, hundertprozentig.
Ja,
hundertprozentig.
Also der ist ja auch ein intelligenter Junge. So. Also wenn der jetzt nicht drüber nachdenkt, dann kann ihm auch nicht mehr helfen.
Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Ich weiß genau, in welche Richtung das bei dir geht. Das ist einfach zu viel auf einen Menschen schon projiziert, der dann auch noch eine sehr selbstbewusste Aura vor sich herträgt. Und vielleicht auch von seiner Seite früher meinetwegen als TV-Experte oder sonst wie auch immer Tacheles geredet hat. Und ich kann mir bei jemandem wie dir vorstellen, dass du sagst, der muss da wieder umgehen können, wenn ich ihm was gebe. Aber fandst es nicht, ich habe die Glanzparade mir angeschaut und habe Auszüge von dir im Doppelpass gesehen. Ist es nicht ein bisschen hart, wie du mit ihm ins Gericht gehst? Kannst du jetzt schon beurteilen, ob er eine Spielidee hat, die sich vielleicht doch nach 10, 15 Spieltagen entwickelt beim FCA? Kann man das nach 5, 6 Spielen schon sagen, dass das nicht da ist? Vielleicht kann man sagen, es ist noch nicht da.
Okay, aber das, also glaube ich auch nicht, dass ich das bestritten habe. Ich möchte als erstes mal sagen, ich mag Leute, die eine große Klappe haben. Deshalb bin ich auch mit dir befreundet. Ich mag Leute, die eine große Klappe haben und die dann auch abliefern. So, das ist das Erste. Zum Zweiten, wir von den Medien und er selber und der FC Augsburg, die haben alle mit der Person Sandro Wagner gespielt. Ne? Und alle haben gesagt, hey, das ist vielleicht wirklich der richtige Schritt. Und die haben ja letztes Jahr drittbeste
ich weiß.
Saison der Vereinsgeschichte keinen schlechten Job gemacht. Das sind all die Dinger und Zutaten. dann musst du sehen, wie ist bisher die Saison verlaufen. Haben wir auch schon besprochen. Freiburg war ein unfassbar glücklicher Sieg. Wenn die Bayern durchziehen, wird das viel schlimmer. Dann Niederlage St. Pauli, Niederlage in Überzahl gegen Mainz.
Das war das Schlimmste, glaube ich.
Ja, ne? Und wir haben eben interessanterweise, da warst du noch nicht da, haben wir gesagt, als Jürgen Klopp damals zu Borussia Dortmund kam, der hat sich eine Mannschaft zusammengestellt, der war auch ambitioniert, der hatte eine große Klappe. Du hast aber von Spiel 1 angesehen, was der vorhat. Vollgas mit Pressing, das hat nicht immer funktioniert. Die sind ja in der ersten Saison früh ausgeschieden im Europapokal. Aber du hattest eine Idee davon, was er möchte. Und es gibt ja dieses neue Zauberwort, Prozess, Entwicklung. Werden wir später auch nochmal drüber kommen. Damit wird dir alles erklärt. Mhm. Ich habe mir von Augsburg von den 5 Spielen 3 angeguckt. Mhm. Ich habe nicht ein Fitzelchen gesehen von Entwicklung, wo es hingehen soll. Er kann übrigens nichts dafür, aber er hat 2 Jahre Erfahrung bei Unterhaching und als Co-Trainer der Nationalmannschaft. So, das ist alles noch nicht schlimm, wenn der FC Augsburg sagt, wir geben dir die ganze Saison, absteigen solltest du nicht, und machen, ist auch nicht so einfach, diese DNA aus dem Kopf rauszukriegen. Wir sind eine eklige Zerstörermannschaft.
Und er hat übrigens auch nicht die Rahmenbedingungen, wie Jürgen Klopp sie in Dortmund hatte.
Alles gut. Was ich nicht verstehe, sind für so einen intelligenten Typen Sprüche, wo ich denke, hat ihm irgendeiner gesagt, mit dem Spruch punktest du jetzt aber besonders und den. Ich verstehe es einfach nicht.
Das ist das, was du meintest. Gibt es ein Handbuch? Hat ihm einer ein Handbuch gegeben,
ganz genau,
wie er sich äußern soll?
Für mich dieses nach dem St. Pauli-Spiel oder so, ja, ich stelle mich jetzt. Sonst lässt sich die Mannschaft feiern. So staatstragend. Ich verstehe das einfach nicht. Und deshalb.
Aber gib ihm doch ein bisschen Zeit. Ja. Du hast doch gerade selbst gesagt.
Den interessiert doch auch gar nicht, was ich erzähle.
Naja, aber deine Stimme hat ja schon. Das sagt ja schon was aus und die Leute hören das.
Ja, okay.
So, und unterschätzt das mal nicht, auch in Sandro Wagner kriegt das eventuell zugetragen. Okay. Nochmal, dafür musst du dich nicht um Entschuldigung bitten, dafür musst du dich nicht in die Hose machen. Ich will ja auch nur dir, du bist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber lernen kannst du auch noch ein bisschen mitgeben, Thomas. Gib ihm ein bisschen Zeit. Vielleicht ist das, guck mal, du hast selbst gesagt, er kann nichts dazu. Das war bisher unter Haching, 2 Jahre, was hast du gesagt? Einmal Zehnter, einmal aufgestiegen.
Genau.
So, Co-Trainer Nationalmannschaft, da bist du nicht so im Rampenlicht wie der Cheftrainer. Jetzt ist er das erste Mal in der Fußball-Bundesliga als Cheftrainer unterwegs. Er ist ein Charakter, wie er es ist. Du hast selbst gesagt, du magst Typen.
Ja.
Und wir schreien immer nach Typen.
Ja.
Jetzt lass ihn einfach mal ein bisschen drüber sein und gib ihm einfach, und das wollte ich dir mit auf den Weg geben. Ja. Gib ihm für das, was du im Moment noch nicht siehst, zu Recht, gib ihm noch 4-5 Spiele Zeit. Er hat jetzt erstmal 6 Punkte auf dem Konto. Genau. Da sind ein paar Mannschaften dahinter, denen geht's noch viel dreckiger. Und gib ihm die Zeit. Okay. Und ich glaube übrigens, beobachtet zu haben, nochmal, der wird jetzt nicht einknicken, der Typ ist Sandro Wagner nicht. Aber ich meine, gespürt und gesehen zu haben, dass diese letzten 10 Tage vor dem Spiel am Samstag durchaus was mit ihm gemacht haben und dass dem das schon auch nahegegangen ist.
Okay,
das,
dann einigen wir uns schon darauf. Ich habe übrigens nie gesagt, dass der kein guter Trainer werden könnte. Mhm. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Und ich glaube, dass er auf seinen Stationen, das sagen ja auch die Nationalspieler, durchaus gezeigt hat, dass das klappen könnte. Mhm. Ich habe mich nur gewundert, und dazu stehe ich, jemand, der auch so vorspricht, du hast es gesagt, auch als Experte hat der ja schon auch sich nichts geschissen. Da frage ich mich, das kann ihn nicht wundern, dass jetzt auch Kritik drauf prasselt. Warum macht er so?
Aber Thomas, ganz einfach, das ist, und das musst du wissen, und ich weiß das auch. Wenn du in den Regen gehst, ist die Gefahr da, dass du nass wirst. Das wissen wir alle, diese Sprüche kriegen wir immer. Es ist was anderes, wenn du qua deiner Persönlichkeit eigentlich wissen musst, was passieren kann. Und dann passiert es, wenn du erstmals in dieser verantwortlichen Position bei einem Fußball-Bundesligisten tätig bist, wirklich, dann ist es was anderes zu wissen, dass es kommen kann, als es ertragen zu müssen.
Okay, das ist was anderes. Akzeptiere ich. Jetzt hat Fabian Schäfer gesagt, Werbung.
Jetzt schon, aber es ist 19.27 Uhr und 40 Sekunden. Wir hatten von 19.30 Uhr gesprochen. Frag ihn mal, entschuldige Leute, wundert euch nicht.
Ach, 2 Minuten. Ach, dann HSV.
Nein, HSV kommt,
nee,
HSV kommt später, da brauchen wir länger. Ich habe hier noch was stehen. Basel verdaut, VfB gewinnt Schwabenduell, hat Fabian mir hier aufgeschrieben. Habe ich erst gedacht, was will er denn jetzt damit? Das Schwaben-Duell, der VfB zu Hause gegen Heidenheim gewinnt, ist jetzt nicht so
überraschend. Aber ich finde, beim VfB ist das so eine bisschen diffizile Situation. Einerseits seit 2 Jahren wahnsinnige Erfolge mit Vizemeisterschaft und DFB-Pokal. Wobei, das hat ja auch über die Liga ein bisschen weggetäuscht. Ich glaube schon, dass es in Hoeneß gärt so ein bisschen. Es ist ja nicht nur Woltemade, der weg ist. Mio ist auch weg, ne? dann Bundesliga geht so, gegen Heidenheim zu Hause bisher noch nie gewonnen gehabt. Das war dann wichtig gestern.
Ja, aber das ist, Entschuldigung, Kategorie Pflicht.
Sag ich doch, das war wichtig. Aber jetzt fällt Demirovic 8 Wochen aus, der übrigens für mich...
Das habe ich noch nicht mitgekriegt.
Ja, ja, der hat sich verletzt, fällt 8 Spiele aus. Ganz großer Schlag, weil ich finde, das ist ein super Spiel. Der hat auch letztes Jahr, der war nur in der Kritik, wie
15
der...
15 Tore gemacht, ja, letztes Jahr hat noch keiner gemerkt.
Gescored hat. Ja, und in Basel war natürlich schon, ich habe Basel in Freiburg gesehen, habe ich gearbeitet. Das ist im Moment nicht Top-Niveau in Europa. Und dass der VfB da verliert, kann passieren. Die werden in die K.O.-Phase kommen. Aber ja, das war einfach wichtig gestern, um dann auch punktemäßig oben dran zu bleiben.
Demirovic hab ich noch nicht mitbekommen. Ja. Wieso ist mir das durchgegangen?
Das weiß ich nicht genau. Du bist ja normal, giltst ja als einer der Bestvorbereitetsten in unserem Metier.
Ja, bestvorbereitet.
Der Superlativ kann man nicht steigern.
Nee, das ist ja durch Best. Der Superlativ ist durch Best drin.
Okay.
Der Bestvorbereitete, nicht der Bestvorbereitetste. So kommen wir dann jetzt auch langsam in Richtung. Ist auch schön, wenn ich hier um den Lilium Parmesanum rumgucke. Den müsst ihr auch mal zeigen. Sepp, zeig mal hier vorne. Lilium Parmesanum. Der geht total unter in letzter Zeit. Wolf Fuß wird uns das nicht verzeihen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Keine Ahnung, ob Thomas dann noch ein bisschen was zum VfB hat.
Nee.
HSV ist dein Thema, ne?
Ja.
Alle wissen, er ist großer und glühender Anhänger des HSV. Er war sehr, sehr skeptisch vor dieser Saison.
Über den FC müssen wir auch noch sprechen, ne?
Natürlich, da bist du auch immer sehr skeptisch. Du hast ja in deinem Podcast da mit euren Eiern, da wo du immer dicke Eier hast.
Ja.
Eier, wir brauchen Eier, heißt der, ne?
Genau, aber ich, ja.
Hörempfehlung.
Genau, aber ich habe gesagt, der FC dieses Jahr zwischen 7 und 11.
Vor der Saison?
Nee, nach einer Woche.
Werden wir gleich. Kurze Pause, dann ist die Glanzparade wieder da. Was für eine Überleitung. Der Hund pennt.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Ja, das wird sowas von spitze. Nicht ganz so spitze lief wohl der Stream auf YouTube zu Beginn der Sendung. Wir bitten das zu entschuldigen. Die komplette Folge im Nachgang wird sie aber bei YouTube draufgestellt. Kontakt zu Fabian Schäfer funktioniert auch wieder. Fabian? Es ist auch immer geil, ne? Dann will ich zeigen, dass der Kontakt wieder da ist. Ja. Aber die Leute hören ihn ja gar nicht. Ich höre ihn ja nur bei mir im Ohr, ne?
Ah, aber es gibt dir trotzdem so ein gutes Gefühl,
gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit.
Genau. Wie früher so ein Fuschzettel.
Ja, ne? Oder wenn wir zusammen raus waren. Ich hatte immer so den Wingman, hatte ich immer dabei. Wusste immer,
Du und Jan Stecker, ihr habt mir viel beigebracht so im Nachtleben früher. Ja.
Wir wollten sprechen über deinen HSV. Ich darf das an dieser Stelle so sagen. Die Rothosen liegen dir sehr am Herzen und du hattest große Sorgen vor der Saison.
Ich habe in der Woche vor Ende der Transferperiode gesagt, wenn das so weitergeht, das Derby gegen St. Pauli, Pokal in Pirmasens, habe ich beide selbst vor Ort gesehen. Und hier bei den Bayern muss man ja wirklich sagen, wenn die durchgezogen hätten, das hätte ja fast in die Zweistelligkeit gehen können. Da habe ich echt gedacht, boah, das wird richtig schwierig und ich weiß gar nicht, wie die über 20, 25 Punkte kommen wollen. Ich muss aber sagen, dass die letzte Woche der Transferperiode natürlich einen wahnsinnigen Qualitätszuwachs gebracht hat. Vuskovic, der Junge ist 18, wie der hinten spielt. Vieira von Arsenal, Lokonga von Arsenal. Also da haben sie wirklich gut eingekauft. Vorher so Turunariga, war nicht. Omari war wiederum ein guter Transfer. Und jetzt habe ich das Gefühl, man ist wettbewerbsfähig. Du hast deine Punkte geholt gegen Heidenheim, gegen Union, gegen Mainz. Also Mannschaften, die du wahrscheinlich schon noch irgendwo in der zweiten Tabellenhälfte erwarten kannst. Aber da muss man fairerweise sagen, Merlin Polzin hat immer von Entwicklung und Prozess gesprochen. Ja, da muss ich mich dann auch selber, ich habe gedacht, boah, das kann aber echt richtig eng werden. Und wenn man gestern das Spiel gesehen hat, ich habe es dann in der Zusammenfassung gesehen, du hast mir direkt schon auf die Wiesen geschrieben, da haben Freunde von mir geschrieben, ist das wirklich unser HSV?
Ja.
Und wenn du so spielst, mit Pressing, mit Aggressivität, mit Schnelligkeit wie Ryan Philipp oder so und Dompe und es so abgeht, dann hast du eine Chance, in der Liga zu bleiben. Das ist ja das einzige Ziel, was du haben kannst.
Ich ziehe noch mal ganz kurz eine Schleife zu dem, was wir vorhin hatten. Es wird jetzt keine Transfers mehr geben beim FC Augsburg. Aber vielleicht nimmst du dir das einfach mal so ein bisschen vors geistige Auge, wie du nach der Anfangsphase der Saison beim HSV empfunden hast, Prozessentwicklung, und wie sie sich im Moment, das ist übrigens auch nur eine Momentaufnahme, genauso wie am Anfang, wie sie sich jetzt darstellen. Einfach ein bisschen Geduld, und da würde ich, dass ich mal hier als Anwalt von Wagner, und zwar Sandro Wagner, auftrete. Gebt alle miteinander, auch wenn der eine Großklappe ist, wenn der ein polarisierendes Wesen hat, gebt ihm die Chance, und ich bin mir sicher, wir werden beim FC Augsburg auch noch was erkennen, was wir in den letzten Jahren nicht
allerdings
gesehen haben.
Eins musst du natürlich sagen, weil wir über diese Entwicklung gesprochen haben. Ich glaube, das Schlüsselspiel zum Beispiel für den HSV war zu Hause gegen Heidenheim, was sie auch mit Glück gewonnen haben, weil du da dann irgendwann geglaubt hast, wir können in der Bundesliga auch Spiele gewinnen. Und das ist ja für einen Abstiegskandidaten das Allerwichtigste. Der HSV weiß nach 2 Heimsiegen jetzt, wir können gegen Bundesligisten zu Hause ein Spiel gewinnen, auch mit dieser fantastischen Kulisse. Und da ging die Entwicklung sehr schnell seit dem Bayern-Spiel über dieses Holper-Heidenheim. Bei Union war es schon gut. Und gestern war es, also wirklich, das war ja so eine richtige Explosion, ne?
Ja, war es definitiv.
Das Einzige, was ich mir vielleicht noch wünschen würde, da bin ich immer so ein Rufer, ich mag Königsdörfer sehr, aber in einem Heimspiel...
Du willst immer Glatzel.
Dann will ich in einem Heimspiel will ich auch mal Glatzel.
Du willst
ich
immer
bin,
Glatzel.
Nein, ich bin Glatzel-Fan, weil in einem Heimspiel Ball halten, auch mal einen Kopfball gewinnen oder sowas.
Ja, klatschen lassen,
genau.
festmachen
und
Strafraumstürmer.
Königsdörfer auswärts oder zu Hause gegen Dortmund, ja, aber ich finde, du musst dann auch versuchen, dem Glatzel auch mal auf dieses Niveau so ein Stück weit zu bringen. Ist das Einzige, was ich mir traue, gegen unseren Trainer zu sagen.
Ja, warum sagst du das dem Trainer nicht, als er Glatzel
stellen soll? Ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen. Beim nächsten Mal werde ich es ihm dann nochmal sagen im Stadion.
Aber insgesamt kann man sagen, beide Aufsteiger, HSV, was haben die jetzt? 8 Punkte, glaube ich. Der FC hat 10 Punkte mittlerweile. Ich habe beide im erweiterten Kreis der Abstiegsgefährdeten gesehen.
Ja.
Muss ich mich jetzt schon korrigieren?
Also ich habe zu Beginn, darauf hast du eben angespielt, gesagt, Heidenheim, der HSV, Köln, St. Pauli, das wären so die natürlichen, die man nennen könnte. Ich habe St. Pauli am 2. Spieltag im Derby gesehen, da habe ich gedacht, wie gut sind die denn? Gut, die haben jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Und beim FC muss man sagen, Respekt an das, was sie gekauft haben, das ist richtig ausgewogen. Und sie haben einen richtig guten, inhaltlich guten Trainer. Kwasniok war in Paderborn, in Saarbrücken, in Jena schon immer, hast du eine Handschrift gesehen? Ich finde, die scheißen sich nichts. Die gehen in ein Spiel, selbst in Leipzig, und sagen, wir wollen hier mitspielen. Gefällt mir gut. Hoffenheim wäre eigentlich ein Unentschieden das richtige Ergebnis gewesen. Aber sehr intensiv, beide über 127 Kilometer gelaufen. Und die haben keine Angst. Das ist gut. Und jetzt veredeln sie es gerade halt noch mit so einem Ausrufezeichen wie El Mala zum Beispiel. Also da sehe ich den FC noch gefestigter. Und glaube, das kann eine Saison so irgendwas zwischen 7 und 11 geben.
Jubeln wir denen nicht schon wieder sehr fix zu hoch? Oder ist das so ein Jahrhunderttalent?
El Mala?
Ja.
Boah, ich habe ihn oft bei Viktoria Köln gesehen und habe gedacht, ob der das in die erste Liga übertragen kann, weil da kommen ja auch ein paar böse Jungs, die auch ein bisschen flexen können. Ich glaube, der hätte vor 10 Jahren in der Bundesliga, die wir kennen, hätte der sich so ein Solo nicht erlauben können. Aber der hat wirklich schon viel, sehr, sehr viel. Ich glaube, das Ganze über Nationalmannschaft reden, das ist kontraproduktiv, weil das macht vielleicht auch was mit einem Jungen. Aber ich lebe ja in dieser Stadt und die Fantasien der FC-Fans rund um El Mala sind unbegrenzt.
Der eine Kameramann, der spricht da schon von Europa. Ich nenne den Namen an dieser Stelle nicht.
Natürlich, aber er hat gesagt, ich flippe nicht aus, bin ganz seriös. Aber eine Überraschungsmannschaft
gibt es hier. Das ist aber auch sensationell. Also ich neige nicht zur Übertreibung, aber warum nicht Europa? So schnell geht's.
Und ich glaube, insgesamt ist jetzt auch die Euphorie für den FC gut, wenn die jetzt eine richtig gute Tabellenposition machen, vielleicht sogar mit dem internationalen Geschäft flirten können. Dann muss auch Kwasniok aufpassen. Das ist ja schon jemand, ich habe früher mal zu ihm gesagt, der erinnert mich an den jungen Christoph Daum. Das ist ja alles, diese Euphorie ist ja, kann ja auch ganz schnell überschwappen. Aber Schwäbe hat ein gutes Spiel gemacht, der zuletzt zweimal so ein bisschen gewackelt hat. Johannesson ist gut, Martel im Mittelfeld, Sibulonsson gut eingekauft. Das ist stimmig im Moment, was der FC hat. Und sie haben jetzt, das wurde mir dann auch vorgerechnet, zwei Heimspiele gegen Augsburg und den HSV. Musst du nicht sagen, wie die Hochrechnungen da sind.
Ja, ja, sechs Punkte, ist klar. Und genau die werden es dann wahrscheinlich nicht. Elmala und Schwäbe, beide in der Kicker-Elf des Tages übrigens. Ja. Muss nicht unbedingt was bedeuten.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wenn man jetzt so sagt, so ein Elmala, ne? Wenn der so diese Form konservieren kann und noch ein Spieler, der direkt drin ist, würdest du so jemanden im Hinterkopf haben für das große Turnier, das am Ende der Saison wartet?
Ach, jetzt bei Thomas, das geht mir alles zu schnell.
Deshalb frage ich dich doch gerade.
Nein, noch nicht. Und schon gar nicht würde ich drüber reden wollen an dieser Stelle. Deshalb, wenn der jetzt 15 Hütten macht.
Du bist doch das gute Gewissen des deutschen Fußballs.
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, da gibt es sicherlich Leute, die was anderes behaupten. Nein, Leute, lasst das sein. Ja. Lasst sowas sein. Nicht den jetzt schon in die Nationalmannschaft singen. Ja. Wirklich, bitte, tu mir einen Gefallen. Starte du hier nicht sowas. Das fällt am Ende auf unseren Auftraggeber zurück, auf Sky. Nein, hast du die Sendung Montagabend bei Sky gesehen?
Ich habe nicht gesungen, aber die Boulevardmedien in Köln haben dieses Thema schon ohne mein Zutun, haben sie das schon
Aber eröffnet. Für mich bist du außerhalb deiner Freizeit kein Boulevardesker-Typ. In der Freizeit macht sich das hin und wieder anders gestalten, außerhalb der Freizeit nicht. Lass uns zur zweiten Liga kommen. Hm? Und damit sind wir auch beim Buschmann der Woche.
Der Buschmann, der Buschmann, der Buschmann der Woche.
Ja, ganz gut gebaut, der junge Mann. Wie der junge Wagner. Ivan Pretajin.
Ich habe die Brust rasiert.
Kroatischer Stürmer vom 1. FC Kaiserslautern hat am Wochenende zweimal getroffen gegen den VfL Bochum. War übrigens, ich habe es in der Konferenz begleiten dürfen, das war ein richtig geiles Samstag, ich hätte jetzt fast Nachmittag oder ein Samstagmittagsspiel.
Letztes Spiel.
Ja, das hat richtig Bock gemacht. Fritz Walter Wetter.
Ja.
Richtig Remi Demi da oben.
Ja.
Der VfL Bochum hat sich, das können die nicht mehr hören, ist mir schon klar, hat sich richtig gut gewehrt. Diesmal auch eine Antwort gehabt auf einen schnellen Rückstand. Siebte Minute haben sie das 0-1 kassiert. Nach einer Viertelstunde hatten sie ausgeglichen. Aber dieser Ivan Pretajin, das ist so ein Vollblut-Neuner. Also, Der ist ein Strafraumstürmer par excellence. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Samstag in dem Spiel war. Fand den super Kopfball stark, hat noch einen ans Aluminium geköpft. Kannst du aber auch mal steil schicken. Ja, so hat er auch ein Tor gemacht. Und ich kann nur für den Samstag sprechen, im Großen und Ganzen kalt wie eine Hundeschnauze vor dem Tor. Wirklich richtig gut. So einen brauchst du, wenn du am Ende eine Chance haben willst, ganz oben mitzuspielen. Jetzt ist nur die Frage, schaffen sie das irgendwann auch mal etwas konstanter auswärts hinzubekommen. Zu Hause klappt das. 4 Heimspiele, 4 Siege für den FCK. Aber kriegt Lieberknecht das auch auswärts hin, dann ist das für mich ein Aufstiegskandidat.
Also zu Pretajin, wir haben ein Tippspiel gehabt vor der Saison. Ich habe ihn getippt als Torschützenkönig in der zweiten
Guter
Liga.
Guter Tipp.
Ja. Er wurde auch beim HSV gehandelt vor der Saison. Mhm. In unserer Gruppe haben wir geschrieben, das wäre einer. Ja. Muss man allerdings auch vorsichtig sein. Bei Union hat es ja, warum auch immer, ich glaube, dass das für ihn auch ein bisschen schwieriger war, weil der Weg zum Tor weit ist, weil die sehr auf Konter.
Ganz anderes Spiel.
Ganz genau, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube schon auch, dass es gerade für Stürmer zwischen erster und zweiter Liga dann schon ein extremer Unterschied ist. Aber auch damals schon in Wiesbaden, der hat einfach was, bin ich vollkommen bei dir. Lieberknecht hat die Heimstärke beim FCK wieder. Das ist ja für Erfolg, muss der Betze wieder diese Festung sein, der er jahrelang war.
Hast du eine Idee, wann die das letzte Mal die ersten 4 Heimspiele in Folge gewonnen haben?
Gottes Willen, das wird wahrscheinlich irgendwann 80er, 90er Jahre gewesen sein.
Ja, oder? Schon mal gut, 1985. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, und ich traue dir das zu, wer damals Trainer war, 1985 beim 1. FC Kaiserslautern, ersten 4 Heimspiele der Saison gewonnen. Boah.
In Mitte der 80er Jahre.
Also es ist nicht einfach.
Es ist nicht einfach. Also es ist hier nicht so Ribbeck, Feldkamp oder sowas. Sepp Stapel?
Nein, der hat da. Kommst du nicht drauf, wenn ich es dir sage, sagst du, oh ja, Hannes Bongartz.
Hannes Bongartz.
Unter Hannes
Spargeltarzan. Ja. Der mit dem Übersteiger.
Ja, genau.
Geil.
Ja,
Hannes Super Bongartz. Typ.
Habe ich aber natürlich auch nur aus dem Datenblatt gezogen. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht.
4 A-Länderspiele, Vize-Europameister 76.
Sehr gut.
So, hat seinen Elfer reingeschossen.
So, und das bist du eben. Ja. Da kann man auf dich zählen, das funktioniert. Wenn wir bei der zweiten Liga sind, ich habe schon gesagt, FCK, für mich haben die eine Chance.
Übrigens, da guck mal, zwischen Platz 1 und 7, glaube ich, sind es 3 Punkte Abstand.
Ja, wie immer in den letzten Jahren.
Ja, ja. Und es sind aber eigentlich schon fast alle oben, mit Ausnahme Hertha, die sie aber jetzt auch so ein bisschen finden, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen. Ja, also du könntest die Hannover, kannst du dir vorstellen.
Hättest du dir auch Elversberg vorstellen
können? Nee, das hätte ich mir, da muss ich übrigens sagen, dass Nils Ole Boog verlängert, ja, obwohl ja Gladbach ihn wollte. Und du kannst sagen, das ist schwierig, du kannst am Kader nicht mehr viel machen. Aber auf der anderen Seite, Borussia Mönchengladbach ist immer noch eine der 5 größten Marken im deutschen Fußball. Das muss dich doch reizen. Dann verlängert der einfach
mal. Wir haben offensichtlich ein ganz gutes Arbeitsklima da. Ich meine, Horst Steffen, wie lange war der da? 7, 8, 9 Jahre?
7,5 Jahre. So. Also, und Boge ist ja noch relativ jung, gar keine Frage. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Nach so einem Erfolg, nach so einer bitteren Relegation, kommt da einfach so ein Trainer von Hoffenheim 2. Und die spielen schon wieder und die kaufen auch. Also das ist ja mittlerweile, wenn ich Bundesligist wäre und würde sagen, ich habe einen Spieler, der ist noch nicht ganz so weit. Wo schicke ich den am besten in die Ausbildung? Natürlich nach Elversberg. Unser Otto Stange, ne, ist da. Der Netz, der kriegt Selbstvertrauen. Dann holen sie so ein paar Gestandene wie Poreba. Dann verlieren sie Fellhauer, setzen wieder neu ein. Das ist Wahnsinn. Also was in Elversberg. Ja. Du musst aber auch sagen, fairerweise, wenn die mal unten stehen, da gibt's keine Fanproteste, keine Zeitung, die durchdreht, keinen Europapokalsieger oder Doublegewinner aus den 70ern, der seine Sorge artikuliert, dann ist es halt so. Und das ist für ruhiges Arbeiten schon echt ein brutaler Vorteil.
Ja, da sind wir auch schon beim Gegenteil. Der FC Schalke 04 spielt auch ganz oben mit. Und ich habe die ein paar Mal gehabt in dieser Saison. Ich sag's dir, wie es ist. Am Anfang der Saison habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja, defensiv ist das sehr stabil, das war nötig, hast du ja auch schon mehrfach angesprochen in der Glanzparade, aber in den letzten Spielen spielen die auch Fußball, die spielen auch nach vorne gut, sind Tabellenzweiter, glaube ich, im Moment, ein Punkt hinter Elversberg. Fängst du an, drüber nachzudenken, was manche auf Schalke sicherlich schon tun, dass die am Ende um den Aufstieg mitspielen können?
Ja, ganz klar, also einer meiner ältesten Freunde, Harry aus Mayen, ist glühender Königsblauer. Der fährt freitags durch den Stau immer, das sind zwar nur 200 Kilometer, der braucht 6 Stunden, bis er dann da ist. Und der hält den Ball sehr flach. Also Fakt, 122 Gegentore in den letzten beiden Jahren, der hat die Bude einfach geschlossen. Und da darf man auch Frank Baumann und ihn Muslic auch mal loben. Du hast einfach Katic geholt und das passt. Dazu hat er einzelne Spieler wieder besser gemacht. Wie Gantenbein das Ding da rausholt, ja, wo du letztes Jahr gedacht hast, was soll der Schalke verstärken? Und dann war ich ganz skeptisch, weil bei den ersten 4 Spielen, das sah ja nicht nach gutem Fußball aus. Nee. Ich habe gedacht, okay, wenn du einen Younes im Kader hast, warum versuchst du den nicht irgendwie mal einzubilden? Jetzt ist es so, dass Karaman und Silla zum Beispiel gar nicht so gut gespielt haben. Und trotzdem merkst du, da entwickelt sich auch ein bisschen was nach vorne. LVC ist natürlich ein sensationeller Neuzugang.
Und ich glaube auch, dass Silla noch seine Momente haben
wird. Das ist
ein guter Stürmer.
Das ist doch gar keine Frage. Und jetzt bist du halt an einem Punkt, du hast 6 von 8 Spielen gewonnen. Du hast diese fantastische Fangemeinde. Du hast dieses Stadion, was entwickeln kann. Eine Mannschaft, die anfängt, dem Trainer zu glauben, der ja auch sowas hat von... Also das ist ja schon jemand, dem man folgen kann. Manchmal denke ich auch, vielleicht ein bisschen zu früh schon am Zaun und was weiß ich nicht alles. Aber der kanalisiert das jetzt alles richtig. Für mich ist der FC Schalke 04 ein heißer Aufstiegskandidat.
Ja, ich glaube das auch, weil auch wenn wir jetzt viel darüber gesprochen haben, dass wir uns Sorgen gemacht haben, wie die denn wirklich Fußball spielen können. Es war immer von diesem nicht vorhandenen Plan B die Rede, der jetzt offensichtlich doch so langsam greift. Machen wir uns nichts vor. Unterm Strich, gerade in dieser zweiten Liga, wenn du so so bombensicher hinten stehst, dann spielst du sehr wahrscheinlich um den Aufstieg.
Guck dir den FC letztes Jahr an. Das war nicht der Fußball von diesem Jahr. Wir haben, glaube ich, 9x1-0 gewonnen. Hinten gestanden und vorne hat ein lichter Moment von Downs oder Lemperle gereicht. Und mit Karaman und Silla hast du halt die Spieler, die das dann noch entscheiden können. Also das sieht sehr, sehr gut aus und die Konkurrenz ist nicht übermächtig. Wir haben jetzt über Elversberg gesprochen, wir haben über Hannover gesprochen, wir haben über Lautern gesprochen. Wenn beim KSC sich nicht zu viele verletzen, hätten die in Dresden jetzt... das über die Nachspielzeit gerettet, war es auch nur ein Punkt dahinter. Eichner macht einen fantastischen Job mit Eklow und Wanicek für mich die besten Offensiven.
Wanicek, bester Mittelfeldspieler der zweiten Liga.
Ich sag das immer wieder, der hat, glaube ich, 13 Minuten erste Liga gespielt. Das ist Wahnsinn. Ja. Dann hast du Darmstadt, darfst du auch nicht vergessen. Kofeld ist ja so ein Stimmungstrainer. Man hat immer das Gefühl, wenn es läuft, dann läuft's. Der kann nur in der anderen Richtung vielleicht nicht aufhalten. Die spielen auch einen richtig guten Fußball. Also das ist wahnsinnig ausgeglichen da oben.
Ich könnte jetzt noch ganz viel auch zur zweiten Liga machen, weil mir das so einen Bock macht übrigens wieder die Konferenzen, Original-Sky-Konferenz. Ist mir übrigens scheißegal, ob das ein Fußball-Bundesligaspiel ist oder so wie am Samstag Kaiserslautern gegen Bochum oder Schalke gegen Hertha. Das macht Bock in der Konferenz, das macht richtig Spaß. Oder wir reden noch kurz ein bisschen über die Fußballnationalmannschaft. Es stehen sehr, sehr schwierige Aufgaben an gegen Luxemburg und in Nordirland. Man muss ja mittlerweile wirklich sagen, dass es keine Selbstläufer mehr sind für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wollen wir da noch ein bisschen drüber plaudern?
Ja, klar. Ich würde sagen, weißt du, man kann sich ja noch erinnern, wir haben das allererste WM-Qualifikationsspiel ever verloren zu Hause gegen Nordirland. Damals mit Norman Whiteside, Pat Jennings und diese große nordirische Generation. Also das gab's immer schon mal. Da war es aber fast am Ende der Qualifikation und wir waren fast schon durch. Ich will nicht sagen, dass man gegen die Slowakei und gegen Nordirland sich nicht mal schwer tun kann. Aber das in Bratislava war schon brutal, weil wir da auch keine Chancen hatten, weil wir eigentlich chancenlos gegen den Weltranglisten 56. oder sowas waren. Und somit hast du jetzt am Wochenende Luxemburg und in Nordirland zwei Pflichtaufgaben, weil du darfst dir ja keinen Punkt
verlieren. Ist in Nordirland eine Pflichtaufgabe oder ist das nicht sogar mittlerweile ein bisschen mehr?
Ne? Angesichts der Tabellenkonstellation, um dann im Heimspiel gegen die Slowaken zu schlagen und über das Torverhältnis an ihnen vorbeizuziehen, ist es eine Pflichtaufgabe. Es sollte sie auch sein, weil Nordirland hat nicht mehr die Klasse von früher. Es ist übrigens auch ein echt kleines Land mit 2 Millionen Einwohnern. Die haben auch nicht mehr im Überfluss da die Leute. Aber da in diesem Stadion, da kommt ja übrigens Sweet Caroline her. Ich war da einmal da. Das ist so eine geile Atmosphäre. Da kann es natürlich auch sein, dass du dich lange schwer tust.
Jetzt müssen wir aber einmal auch noch erwähnen, dass es für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf jeden Fall noch möglich ist, sich für die WM nächstes Jahr zu qualifizieren durch die Nations League, durch den Gewinn der Gruppenphase.
Also als Zweiter wärst du automatisch für die Playoffs qualifiziert und selbst wenn du nur Dritter würdest, weil du deine Gruppe gewonnen hast, also in diesen Playoffs.
In der Nations League?
Genau, bist du auf jeden Fall. Aber da könnte dir zum Beispiel auch ein Auswärtsspiel in Italien dann drohen. Da gibt es kein Hin- und Rückspiel, es gibt ein einziges Spiel und die Italiener sind jetzt auch nicht mehr die Italiener von früher im Moment, aber ein Auswärtsspiel da würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt wünschen.
Können wir hier an dieser Stelle über die Auftragslage von Thomas Wagner im Sommer 2026 sprechen? Dürfen wir das hier oder ist das ein Geheimnis?
Das ist noch, da gibt es noch keine offiziellen Presseverlautbarungen. Ne?
Weil da hätte ich noch 2, 3 Nachfragen. Ja. Was wäre, wenn? Aber kann ich noch nicht machen.
Nee, kannst du noch nicht drüber machen.
Okay, also über das Privatleben kann ich mit dir hier nicht mehr sprechen. Ich kann über deine beruflichen Verpflichtungen nächsten Sommer nicht sprechen. Über was wollen wir jetzt hier die letzten 10 Minuten noch sprechen?
Ja, ich spreche
Nationalmannschaft.
Ja, genau. Sprechen wir doch mal ein bisschen darüber. Wie findest du den Kader denn überhaupt zusammengestellt?
Ich tue mich schon seit Jahren schwer, mit dem, auch wie wir mit der Fußballnationalmannschaft umgehen.
Da haben wir ihn nochmal.
Da haben wir den Kader, weil. Wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, jetzt gucken wir mal
nach. Atubolo übrigens nachnominiert, ja. Weil Oliver Baumann hatte ja. Unwohlsein ja. Heute. Ne?
Atubolo anstelle von Baumann. So, und jetzt gehen wir mal die Namen durch. Die Leute können das lesen. Und jetzt sagst du mir mal, weil du ja ein absoluter Fachmann bist, wer ist denn, wenn wir immer davon reden, ja, wir müssen um den Titel nächstes Jahr mitspielen, wer ist denn ein Weltklasse-Spieler aus deiner Sicht in diesem Kader? Unbestritten Weltklasse.
Unbestritten Weltklasse ist Joshua Kimmich. Da kommt es aber manchmal auch auf die Position an. Florian Wirtz hat das Potenzial. Er tut sich im Moment schwer in Liverpool, was ich gar nicht schlimm finde. Der wird kommen. Und das war's.
Ja, und dann vielleicht noch, wenn alles gut geht nach der Verletzung, wenn er schnell wieder auf die Beine kommt, Jamal Musiala. Der
ja, weil du hast ja jetzt gesagt, von dem Namen.
Ja, genau. Das fiel mir jetzt nur gerade noch so ein.
Und ich glaube auch wenn über den viel geschimpft wird, wenn er fit ist, ist auch Havertz für mich. Der hat auch auf dem Niveau schon Spieler entschieden. Das ist auch ein Weltklasse-Spieler.
Aber ist das ein Kader, wo du sagst, da ist es ein Muss, das Halbfinale zu erreichen?
Nein. Bei der WM? Und da sprichst du was an. Wir hatten ja früher, Jürgen Klinsmann hat das mal gesagt, ein Nationaltrainer, der nicht das Halbfinale mit Deutschland erreicht, hat eigentlich keine Berechtigung.
Und letztes Jahr feiern wir Viertelfinale aus.
Ja, und das war ja nur, und ich glaube, da haben wir auch einen Fehler gemacht, weil das war ja nur Cucurellas Hand, die verhindert hat, dass wir Europameister werden, dass wir auch gegen die Schweiz und gegen die Ungarn und gegen die Dänen Phasen hatten, wo das nicht so souverän war. Ich finde das auch okay, dass Julian Nagelsmann aus dieser Enttäuschung was mitnehmen wollte, aber er hatte damals vor dem Turnier diese klare Rollenverteilung, er hatte einen Führungsspieler mit Toni Kroos par excellence, der musste jetzt gar nicht so überragend als Einzelspieler glänzen, aber die wussten alle, wenn es hektisch wird, wir können dem den Ball geben. Und ich finde auch einzelne Spieler, er spricht ja gerne immer vom Momentum. Füllkrug, das war so einer, der hat mitgerissen. Ist noch nicht mehr im Kader drin. Da könnte Woltemade reinspringen, der macht ja das in der Premier League richtig gut und in der Champions League. Aber du hast vollkommen recht. Und jetzt ist die Frage, wenn wir schon nicht die einzelne Qualität haben, wir haben es in den letzten Jahren halt einfach versäumt und wir haben uns fast geschämt für das, was deutsche Nationalmannschaften früher ausgezeichnet hat. 86 hat der Kaiser gepoltert. Ich habe mich mit 7 Vorstoppern ins Finale getreten. Ja. Aber wir haben den Europameister Frankreich übrigens verdient mit 2-0 geschlagen und wir haben im Finale 0-2 gegen Argentinien aufgeholt. Mit Weltklasseverteidigern wie Karl-Heinz Förster, wie Andi Brehme, wie Priegel, wie Jakobs. Ja. Was können wir denn heute noch so exorbitant gut? Und glaubst du, dass andere Nationen vor uns Angst haben, weil die Deutschen eh immer gewinnen, nach drei Turnieren, wie wir die jetzt gespielt haben? Nee, das glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich mache mir da, also Sorgen ist jetzt übertrieben, aber ich denke auch, ich meine, man überlegt ja immer auch schon ein Jahr vorher, wer sind so die Favoriten? Jetzt würde ich zum Beispiel mal sagen, vom Personal England. Aber was die unter Tuchel spielen, ist jetzt, also die spielen auch nicht die Sterne vom Himmel. Ich finde, Argentinien musst du.
Ich finde, Argentinien hat vor allen Dingen eine Selbstverständlichkeit, genau, mittlerweile Spiele zu gewinnen. Ja. Die sind im absoluten Zenit. Das dürfte neben Spanien eigentlich der Topfavorit sein.
Für mich ist Spanien Topfavorit, weil das wirkt so, als hätten die diesen Umbruch quasi schon vollzogen. Und ich meine, was die an Talent haben, das ist. Das
dann
ist
qua individueller Klasse die Franzosen und die Engländer eben auch.
Ja.
Aber da müsste jetzt, das 5-0 in Serbien war ein Anfang, da müsste
Thomas. Aber davor, das war ja.
Ja, gegen Andorra zwei Tore und sowas. Da müsste Thomas Tuchel jetzt langsam so auch eine Begeisterung, weil, das muss man ja auch sagen, die Ergebnisse haben in den letzten Jahren ja gestimmt. Zweimal Finale Europameisterschaft, Platz 4 bei der WM 2018. Aber das war ja gerade bei der letzten Europameisterschaft auch eher so ein Hängen und Würgen, also keine Selbstverständlichkeit.
Hat Southgate am Ende den Job gekostet, ne?
Ja, klar. Obwohl seine Bilanz wirklich für sich spricht, ne?
Genau. Ja, Italien, die müssen sich erstmal qualifizieren. Ja. Ist das wirklich möglich? Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass Deutschland, wenn die Dritter in der Gruppe, die werden nicht Dritter, aber die könnten dann auf Italien treffen.
Die könnten auf Italien treffen, ja.
In einem Spiel.
Da gibt es so einen Baum dann. Du wirst dann ausgelöst. Es gibt dann vier, die über die Nations League sind, von oben runter. Und dann wird der besser Platzierte, hat, glaube ich, das Heimspiel. Aber im Finale wird sogar das Heimrecht ausgelost. Es ist nur ein Halbfinale und ein Finale. Von vier kommen eins weit, aus 12 macht 3. So ist das.
Du beschäftigst dich mit allem. Das hatte ich
ja nicht. So, mit dem Wagner der Woche haben wir übrigens noch.
Ach so.
Ja, ist doch gar kein Problem. Bitte. Der Wagner der Woche, bitteschön.
Der Wagner der Woche.
So, der Fabi muss mir jetzt noch mal ganz kurz den richtigen Namen dieses Keepers sagen.
Ah, ich weiß. Der hält dreimal.
Der hält dreimal. Erke Özer.
Also, okay, gegen Rom war das, ne?
Berke, um Gottes Willen, was ist denn in meinem Ohr los? Ich nenne dauernd Erke wie unseren Kollegen Erke. Berke, Berke Özer, Entschuldigung, lieber Fabi.
Gegen Rom, ne?
Genau, der hält 3 Elfmeter, weil zweimal wurde sich zu früh bewegt. Also das habe ich überhaupt noch nie.
Ja, das ist
also die Roma muss ja Hohn und Spott über sich ergehen lassen, obwohl sie in der italienischen Serie A richtig oben dabei sind. Und ich meine, die beiden ersten, super auch geschnitten von Fabi, hält er fast identisch. Den dritten taucht er unten ab. Also das finde ich, Berka Özer finde ich sensationell.
Ja, das habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Zweimal.
Das gab es 1983 bei den Ozeanienmeisterschaften zwischen Neukaledonien und Vanuatu. Da hat der vanuatanische Torhüter auch so 3 gehabt. Nein, das war jetzt ein Witz.
Und soll ich dir was sagen?
Du hast kurz gedacht.
Jeder, nicht nur ich, Depp. Jeder hat es in diesem Moment geglaubt.
Nein,
es gibt zwei Leute, die solche Geschichten drauf haben. Das ist Uwe Morave, ehemaliger Kollege von uns beim DSF.
Der weiß aber noch mehr.
Ja, der ist, gut, wenn ich die Geschichten alle erzähle, der ist ja wirklich vollkommen verrückt. Und du bist wirklich der Zweite. Ihr seid die beiden
einzelnen Menschen. Aber Hansi Küpper, unser Kollege, ist zum Beispiel auch sehr, sehr stark.
Ist der auch so extrem, mit einzelnen Ereignissen, so krass? Mhm.
Jeder von uns hat Stärken. Ich bin so international, Uwe damals Bundesliga, Hansi Europapokal. Also das muss man schon so sagen.
Wahnsinn. Ja, gerne mehr davon in Zukunft wieder. Zum Beispiel nächste Woche, da bist du mit Wolf wieder hier.
Ja.
Ich löse dich dann im kleinen Walsertal ab. Da geht's jetzt für dich hin. Wandern.
Wandern und saunieren, einfach schön.
Also wirklich ganz ruhig.
Ja, Sport machen. Ja.
Ich kriege gerade noch die Information von Fabi, dass Wolf und dein Pack 7-4 gewonnen haben heute. Okay. In
3
in
Punkte damit, Liga. Wichtig, ja.
Ganz wichtig. Mhm. Kannst du nächste Woche mit ihm drüber sprechen.
Genau.
Ich, wie gesagt, reise dann ins kleine Walsertal und räume auf, was du da angerichtet hast. Ich habe aber gehört, bei dir, vielleicht wirst du gesettelt in näherer Zukunft. Ich habe Informationen. Dazu später mehr.
In schönen diesem Abend. Theater. Tschüss. Wie schnell geht eigentlich 58 Minuten rum, oder?
Aber das war jetzt gut.
Ich muss ein bisschen einfach.